viele beschäftigt eben, was hat mein Leben bedeutet, was habe ich für einen Unterschied gemacht, was lasse ich zurück, passiert uns allen und wir haben alle die Möglichkeit, in irgendeiner Form unseren Umgang damit zu beeinflussen, so, selbst wenn es was Schlimmes ist. Fühlt sich das gut an, auf diesem Sterbebett zu liegen, mit in hoffentlich erst 40 Jahren, oder kriege ich Beklemmung, weil ich das Gefühl habe, ich lebe nicht das Leben, was ich leben sollte.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Was passiert mit uns, wenn es passiert, ist die Frage, die sich unser heutiger Gesprächsgast täglich stellt. Im Leben der Death-Doula und Journalistin dreht sich fast alles um den Tod. Die Schwangerschaft mit ihrer zweiten Tochter erweckte in ihr eine Faszination für Lebenszyklen. Zufällig fand sie ein Buch über Bestattungsrituale. Das Wochenbett verbrachte sie über den Tod lesend. Heute, 6 Jahre später, begleiten sie und ihr Team Menschen rund um die großen Übergänge des Lebens. Im Ahorn Space am Berliner Hermannplatz. Einem Experimentier- und Kreativraum rund um das Thema Tod. Herzlich willkommen in unserer neuen Folge, Charlotte Wiedemann.
Vielen Dank für das schöne Intro.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über doch ein sehr ernstes Thema zu sprechen, was aber unweigerlich zum Leben dazugehört. Vorweg mal die Frage, wie sieht denn für dich so ein entspanntes, freies Wochenende aus oder ein entspannter, freier Tag? Wie kannst du Energie tanken?
Also, wir hatten ja quasi fast erst Wochenende und an so einem Frühlingswochenende in Berlin ist auf jeden Fall eine feine Sache, so ein bisschen aus der Stadt rauszukommen. Und ich habe die Natur hier direkt vor der Haustür, was ganz schön ist, ist auch ein schöner Kontrast zum Hermannplatz, der so ziemlich das Gegenteil ist. Und ja, einfach mit meiner Familie zusammen sein, tanzen gehen und irgendwie so ein bisschen den Kopf ausschalten nach allem, was ich so erlebt habe.
Schön, also da kannst du dann sozusagen zu deinem Berufsalltag, wo es doch auch mit Trauer verbunden ist, auch wieder ein bisschen den Kopf frei bekommen, wenn man das so benennen darf.
Absolut, also ich glaube aber auch, die Leute stellen sich das vielleicht nicht ganz richtig immer vor, dass es halt immer so super schwer nur zugeht und wir die ganze Zeit weinen. Also ich weine auch sehr viel. Also ich habe heute bestimmt auch schon 3-mal geweint. Aber wir lachen auch ganz viel. Und jede Emotion ist gefühlt intensiv dadurch, dass man eben diese Thematik an sich ranlässt. Insofern ist es Gott sei Dank nicht nur so, dass wir mit Grabesstimme uns immer nur schlimme Sachen ins Ohr flüstern, sondern es sind auch ganz viele andere, sehr lebendige Dinge Teil von meinem Alltag.
Ja, okay.
Spannend. Wirklich überhaupt spannend. Dass man drauf kommt, während einer Schwangerschaft,
naja, wo
oder
ein neues
im Wochenbett,
Leben
wo ein neues entsteht, Leben entsteht, dann
machen sich Gedanken darüber, ja.
Ja.
Ein Buch über Bestattungsrituale zu lesen.
Ja, also so die allermeisten Frauen, mit denen ich spreche, die selbst mal schwanger waren, können das eigentlich recht gut nachvollziehen, weil selbst wenn du nicht eine ganz so existenzielle Erfahrung gemacht hast, und seien wir ehrlich, also eigentlich ist eine Schwangerschaft und eine Geburt, wenn es dazu kommt, eigentlich immer eine existenzielle Erfahrung. Du kommst ja in irgendeiner Form auch an deine körperlichen Grenzen ran. Und die allermeisten können sich da schon drin wiederfinden. Und diese Thematik, die beschäftigt uns als Frauen ja einfach von dem Moment an, wo wir quasi in der Lage sind, Leben zu empfangen und einen Menschen zu bauen. Ja, also das ist ja was, also schon, also egal wie man verhütet, zum Beispiel mit der Antibabypille, bist du ja auch schon ganz nah an dem Thema dran. Lasse ich das jetzt zu oder nicht? Soll das leben oder nicht? Ne? Dann Also so viele Frauen, die ich kenne, haben vielleicht auch schon mal eine Schwangerschaft verloren irgendwie zwischendrin oder haben vielleicht auch einen Schwangerschaftsabbruch gemacht. Das Thema Tod ist so stark auch mit dem Thema Geburt verbunden, ich finde, die beiden können fast nicht ohne einander stattfinden. Und viele Hebammen sind ja zum Beispiel auch als Bestatterinnen ausgebildet, einfach weil eben Geburten nicht immer glimpflich ausgehen. Und insofern ist es, das versuchen wir natürlich auch zu verdrängen, aber es ist einfach ein großer Teil davon. So.
Realität. Ja, stimmt.
Und das hat dich dann dazu bewegt, dass du die Ausbildung zur Deathdoula machst.
Genau. Okay. Genau, also ich war sehr inspiriert davon, dass ich in dem Moment, wo mir das passiert ist, mit dieser Geburt, mit meiner zweiten Geburt, da habe ich gedacht, okay, vielleicht überlebe ich das nicht und vielleicht überlebt mein Kind das auch nicht. Und ich war dann in dieser Situation sehr, sehr gut begleitet. Also meine Hebamme war toll, die Frauenärztin war toll, mein Mann war
überfordert,
aber auch toll. Und irgendwie dachte ich, wow, also Menschen, die einen durch sowas durchbegleiten können und nicht reißaus nehmen und sich nicht scheuen vor dieser Rohheit und diesen Körperflüssigkeiten und diesen großen Emotionen und irgendwie auch dieser Gefahr, dass was schief gehen könnte und sich da aber mit allem, was sie haben, so reingeben in die Situation. Das hat mich wahnsinnig inspiriert und ich habe hinterher gedacht, so jemand möchte ich, glaube ich, auch sein. Ich möchte jemand sein, der nah dran ist an den großen Themen des Lebens und vielleicht auch für Menschen einen Unterschied machen kann in einer sehr herausfordernden Situation. Und so kam das dann, dass ich halt im Wochenbett wie eine Verrückte recherchiert habe. Also ich habe erstmal sehr viel gelesen und habe dann eben Alua Arthur gefunden auf Instagram, ganz klassisch, die eben Ausbildung anbietet. Die ist in L.A. und damals, das war vor 7 Jahren, war eben das gerade so eine Zeit, wo das aufkam in Amerika und wo man so eine Online-Ausbildung machen konnte. Und dann habe ich eben angefangen, mich damit mehr zu beschäftigen und zu gucken, wie ich in Deutschland vielleicht praktische Erfahrungen sammeln kann. Und so kam das dann dazu. Genau.
Bedeutet jetzt, genau interpretiert, Deathdoula ist das englische Wort für Sterbebegleitung. Oder was ist da wirklich genau die Definition?
Also Doula, das ist ja ein Wort, das aus dem Altgriechischen kommt und so viel wie Amme heißt. Und man sagt ja auch Hebamme und Sterbeamme. Also es ist eine Begleiterin, die quasi nicht in das Leben hinein begleitet, sondern aus dem Leben hinaus. Wie eine Hebamme in die andere Richtung. Und das ist quasi, also dieser Doula-Begriff ist Leuten ja, glaube ich, auch immer mehr ein Begriff, aber eben eher aus der Geburtsbegleitung. Okay. Und jetzt kommt es nach und nach eben auch für das andere Spektrum quasi, für das andere Ende des Spektrums.
Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie begleitest du einen sterbenden Menschen und sein Umfeld, seine Familie?
Also es kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Also ich habe am Anfang meiner Ausbildung auch viel praktische Erfahrungen gesammelt, gerade in Hospizen, auf Palliativstationen, also wo du einfach schaust, was braucht der Mensch gerade, braucht er überhaupt irgendwas? Manche wollen dann auch ihre Ruhe haben, ne, und finden es eigentlich auch gerade gar nicht so praktisch oder passend, dass du da gerade da bist. Also da musst du immer so ein bisschen schauen, was sind denn hier eigentlich gerade die Bedürfnisse? Was ist gerade noch möglich? Haben die vielleicht irgendwas, was die beschäftigt? Irgendein Konflikt in der Familie, der gelöst werden muss? Oder irgendwelche Erinnerungen, die vielleicht nochmal in eine Art von Ordnung gebracht werden müssen? Also viele beschäftigt eben, was hat mein Leben bedeutet? Was habe ich für einen Unterschied gemacht? Was lasse ich zurück? Aber in vielen Situationen sind es halt auch ganz einfach körperliche Beschwerden, die gelindert werden müssen, wo man natürlich auch nach und nach sich irgendwie so ein gewisses Portfolio aneignet, also wie man halt eben vielleicht auch eine kleine Linderung verschaffen kann, so in der Sterbebegleitung. Und all diese Dinge habe ich am Anfang eben gelernt, dadurch, dass ich hospitiert habe in verschiedenen Institutionen. Und dann bin ich nach und nach eben in die Bestattung eigentlich eher gerutscht. Und arbeite ja auch für ein großes Bestattungsunternehmen in Deutschland. Und da ging es dann eher darum, wie gestalten wir eben so diesen Übergang zwischen Eintritt des Todes und Bestattung und wie können wir eben Rituale schaffen, Abschiednahmen ermöglichen, wie können wir begleitete Versorgung anbieten, den Menschen auch das Gefühl geben und auch das Wissen geben, dass sie sich selbst einbringen können, dass das alles nicht mehr so hinter verschlossenen Türen stattfinden muss. Ja. Und das ist dann eine sehr große Motivation von mir geworden und meiner Arbeit. Und in dieser Welt bin ich jetzt gerade zu Hause und ich begleite immer noch Familien oder Freundeskreise oder Angehörige, auch viele Leute in meinem Freundeskreis. Aber ich mache nicht mehr dieses, dass ich eine Person über Wochen begleite, weil ich das in meinem Arbeitsalltag gerade überhaupt nicht gewährleisten kann. Also ich kann niemandem gerade versprechen, dass ich wirklich über Monate bereitstehe, um dann im richtigen Moment auch da zu sein. Ne? Das ist wie bei einer Hebamme auch. Wenn der Anruf kommt, musst du los. So, ne? Ja. Und da habe ich Gott sei Dank jetzt so ein Netzwerk von Leuten, an die ich dann auch vermitteln kann in dem Moment, wo sowas gefordert ist.
Also das kann sie wirklich dann über Wochen oder Monate ziehen.
Klar, also das deutet sich manchmal an. Also ich hatte jetzt auch gerade im Freundes- und Bekanntenkreis wieder eine Person, die sehr jung eine sehr schlimme Diagnose bekommen hat. Und die traten an mich heran. Da ging es auch um das Thema emotionales Vermächtnis, auch kreatives Vermächtnis. Wie kann man quasi da auch irgendwie eine Wertschätzung oder irgendwie so eine, also wie kann man das hinbekommen mit dem Freundeskreis, das zu erfassen, was dieses Leben ausgemacht hat, um das dann auch in die Trauer mit einzubeziehen, das künstlerische Werk und so weiter. Und wir dachten, wir hätten Zeit, also zumindest ein paar Monate, und dann war es innerhalb von wenigen Wochen soweit. Und genauso kann es aber auch, ne, innerhalb von, also man denkt, es ist bald vorbei, also es gab zum Beispiel eine Begleitung bei meinem Vater, der Palliativmediziner ist, Bildhauer, und da hat einer mit einer sehr schlechten Prognose, ein Krebspatient, mit ihm zusammen seinen Grabstein gehauen, und das Ganze sollte dokumentiert werden und alle hatten sich auf Wochen oder Monate eingestellt und der hat dann noch 3,5 Jahre gelebt. Also vielleicht sogar auch beeinflusst davon, dass er dann eine neue Tätigkeit gefunden hat, wieder einen anderes Mindset bekommen hat, irgendwie wieder Freude empfunden hat oder so. Man weiß es nicht genau. Aber das ist so schwer vorhersehbar ganz oft. Und da muss man halt irgendwie sich dem Rhythmus der Natur natürlich auch einfach unterwerfen. Und das lässt sich super schwer dann einplanen, wenn man einen anderen Arbeitsalltag langsam hat, so wie in meinem Fall. Und deswegen versuche ich eben dann Leute anzurufen, die flexibler sind in der Begleitung als ich im Moment.
Und machen dein Team, sind die dann, wie kann man sich das in dem Ahorn-Space vorstellen, sind die dann freiberuflich oder nebenberuflich bei dir?
Genau, also ich habe ein Team von festen Leuten, da sind auch Trauer- und Sterbebegleitende zum Beispiel auch dabei und die helfen mir bei allen Veranstaltungen, die wir machen. Wir machen hier ganz viele zum Beispiel Informationsveranstaltungen, Workshops, wo man eben erlernen kann, wie man zum Beispiel jemanden zu Hause aufbauen kann oder eben beim Sterben begleiten kann. Es geht aber auch ganz viel um das Thema Rituale oder kreativen Ausdruck finden. Man kann seine eigene Urne töpfern, man kann eine Todesmeditation machen, man kann einen Sarg bemalen. Und dafür habe ich quasi ein festes Team, was das mit mir macht. Es ist klein, aber sehr kräftig, würde ich sagen. Und die anderen in diesem freien Begleitungsnetzwerk, die können wir zusätzlich quasi aktivieren, wenn wir zum Beispiel jemanden haben, der sagt, hey, ich bereite mich auf den Verlust meiner Mutter vor und die ist vielleicht sogar auch noch demenzerkrankt und ich bin gerade überfordert und ich brauche hier gerade wirklich eine Begleitung über ein paar Wochen für mich und meine Familie, dann können wir an jemanden dann quasi auslagern.
Du hast jetzt Todesmeditation genannt.
Mhm.
Was ist das? Was kann ich mir nicht vorstellen? Also für mich ist ich kann mir null darunter vorstellen.
Wir haben tatsächlich eine Todesmeditation bei uns auf der Website. Die können wir auch vielleicht in die Shownotes packen. Ja. Da kann man sich das zu Hause anhören. Also ich habe verschiedene Todesmeditationen geschrieben. In meinem Buch ist übrigens auch eine, auch mit einem QR-Code eingesprochen. Und da wird man quasi wie so auf so eine innere Reise eingeladen, um bestimmte Themen mal so an sich ranzulassen. Also ne, dass man eben sich in eine bequeme Haltung bringt und dann eben die Atmung bewusster macht und sich wirklich irgendwie mit seinem Körper und seiner Seele mal auf den Gedanken einlässt, dass man sterben wird. Also das ist ja ein Fakt, ne? Also wir kommen hier alle nicht lebend raus und das ist eine heilsame Vorstellung, nach dem ersten Schrecken sich das ein bisschen näher zu holen und zu schauen, wovor habe ich eigentlich genau Angst? Also habe ich Angst vor dem Sterbevorgang? Habe ich Angst davor, Schmerzen zu haben? Ist meine große Angst, dass ich die Menschen, die ich liebe, zurücklassen muss? Dass ich da alleine durch muss? Ist meine Angst, dass ich spirituell zu sein glaube, aber in dem Moment, wo es passiert, dann wird es doch zappenduster und nichts passiert? Ne? Also es gibt so unterschiedliche Ängste vor dem Sterben. Und ich empfinde das als eine sehr, sehr heilsame Meditation, das eben sich genauer vorzustellen, worum geht's mir eigentlich? Und wenn man die Ängste bewusst auf dem Schirm hat, kann man sich auch anders verhalten und kann dann auch im Leben Dinge anders angehen. Also sagen wir mal, du hast festgestellt beim Nachdenken, okay, meine große Angst ist, dass ich aus dem Leben scheide, ohne irgendwie X gesagt zu haben, dass ich verliebt in ihn bin. Ja, jetzt nur mal ein blödes, plumpes Beispiel. Aber es kann ja sein. Also viele Leute auf dem Sterbebett sagen, hätte ich mal, ne? Hätte ich mal diesem einen Schulfreund von damals gesagt, dass er eigentlich derjenige war, ja? Oder hätte ich mal den Konflikt mit meinem Vater noch aus dem Weg geräumt? Jetzt kann ich das nicht mehr, so. Und darum geht's uns so ein bisschen, aus solchen Meditationen und Übungen rauszukommen und zu sagen, nee, ich rufe den jetzt an und ich mache das jetzt und dann kann ich vielleicht ein bisschen friedlicher gehen, wenn es soweit ist. Und ich habe vielleicht im Leben auch schon was davon. So.
Sozusagen ein bisschen Erleuchtung bekommt. Ich habe da jetzt mehrere Fragen, was du gesagt hast, aber damit wir jetzt nicht den Faden verlieren. Es ist ja natürlich so, der Tod wird ja immer sehr düster dargestellt, finster, egal ob es jetzt in Filmen ist. Also die Vorstellung grundsätzlich des Todes ist fürchterlich, ja. Immer, also der Sensenmann, das Düstere, die Ermordung, das Schreckliche, das Schlimme. Jetzt werden sich natürlich viele fragen, na ja, was ist denn schon gut dabei? Also, ja. Was ist denn Gutes? Meine Schwester und ich, wir haben auch ein bisschen Erfahrung. Wir haben unsere Eltern beide verloren und beide waren schwer krank, krebskrank, haben 2 Jahre gekämpft, wirklich gekämpft. Und im Grunde genommen, das einzig Positive war die Erlösung vom Schmerz. Mhm. Also man sagt, okay, was kann ich jetzt noch wirklich, also was mir im Kopf geblieben ist bei unserer Mutter damals, die Psychologin hat gesagt, irgendwann hat der Mensch auch das Recht zu gehen, das ja. Recht zu sterben. Weil sie hat, beide, unsere Eltern haben über die 2 Jahre unendlich viel Therapien gemacht, in unterschiedlichsten Formen und wie auch immer, eine topmedizinische Versorgung für die Zeit damals. Aber unsere Mutter ist schon ein bisschen länger her. Und es hat halt dann nicht funktioniert. Und man hat gesehen, wie die Menschen leiden, wie es ihnen schlecht geht. Man hat es gemerkt. Die Veränderung. Psychisch, physisch. Ja. Schrecklich. Ne? Und da muss man eigentlich sagen, das einzig Positive war die Erlösung.
Das verstehe ich.
Ist das vielleicht bei euch ein bisschen der Vorteil, wenn ich dir da so zuhöre, dass man jetzt den Tod, ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücke, ich würde jetzt nicht sagen relativiert, aber vielleicht ein bisschen mehr Farbe schenkt und sagt, okay, das gehört nun mal dazu. Wir alle wissen jetzt nicht, was passiert nachher. Ne? Würde man wissen, dass wir ins Paradies kommen, würde sich jeder auf den Tod freuen.
Ja.
Wir wissen es nicht. Aber damit umzugehen, also ich finde es wirklich ganz, ganz super. Mhm. Wir haben jetzt zur Sterbebegleitung nicht gehabt, aber wenn man jetzt sich jetzt zurückdenkt, ich finde es wirklich ganz toll. Aber wie kann man, wenn es der Tod, wie du sagst, der ist ja so unterschiedlich, ne? Passiert er plötzlich, ja. Wird man aus dem Leben gerissen durch einen Unfall oder ist man krank, dann kann sich ja das Umfeld, die Familie ein bisschen darauf einstellen und man hört, aha, die Therapien gehen zu Ende, austherapiert, dauert nicht mehr lange, man hat ein Zeitfenster. Aber es gibt ja auch den Tod durch Unfall, ne? Wo ja. Man sich in der Früh verabschiedet und dann den Menschen nie mehr sieht.
Absolut. Und das möchte ich auf keinen Fall relativieren, wie du sagst, und auch nicht beschönigen, weil in meiner Arbeit, also ich habe jetzt seit 7 Jahren mit Menschen zu tun, denen teilweise eben auch schreckliche Dinge passieren und die auch durch traumatische Verluste gehen. Und beschönigen und relativieren will ich das auf keinen Fall. Ich weiß aus erster und aus zweiter Hand, wie einen das rauskatapultieren kann aus dem Leben und wie wenig Sinn man in sowas dann in dem Moment sieht. Und das will ich überhaupt nicht absprechen. Ich glaube nur, dass also in dem Moment, wo dir sowas noch nicht passiert ist und dir aber rein statistisch und natürlicherweise einfach noch einige Verluste bevorstehen, kannst du dich mit einigen Dingen schon mal auseinandersetzen, die es dir vielleicht leichter machen, in dem Moment, wo es akut ist, dich zu verhalten und Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch schon ein Netzwerk an deiner Seite zu haben, auf das du zurückgreifen kannst. Und diesen Zugang würde ich gerne schöner gestalten und nicht so abschreckend, dass ich den Menschen zeige, hier schau mal, es gibt Ressourcen, auf die du zurückgreifen kannst. Du kannst dich zum Beispiel weiterbilden, also sagen wir mal, du bereitest dich auch auf einen schweren Verlust durch eine Krebserkrankung vor, dann gibt es Leute, die dir helfen können, zu besprechen, wie soll das in dem Moment aussehen? Möchtest du vielleicht nach dem Eintritt des Todes die Person aus dem Krankenhaus nochmal nach Hause holen und dort aufbahren und da nochmal Abschied nehmen, dass es nicht alles in diesem kalten Krankenhauskontext stattfinden muss? Habt ihr vielleicht nochmal ein Bedürfnis, irgendwie ne, eure engsten Menschen einzuladen, nochmal Erinnerungen auszutauschen? Möchtet ihr eine Zeremonie machen oder habt ihr dafür gar keine Kraft mehr? Aber einfach mal so Gedankenexperimente zu machen, dass man nicht alles innerhalb dieser gefühlten Woche, die man dann hat, wo es dann wirklich passiert ist und man eh schon völlig fertig ist von dieser Zeit, durch die man gegangen ist, dann eben zum allerersten Mal über Dinge nachdenkt, wie, was machen wir jetzt eigentlich? Welche Bestattung wollen wir überhaupt? Von welchem Geld bezahlen wir das? Wer soll eingeladen werden und wer nicht? Und also ich möchte gerne quasi wie so unsere Bildung zu dem Thema erhöhen, dass wir nicht in dem letzten Moment, wo wir es gebrauchen können, damit anfangen müssen. So. Und wenn das, glaube ich, Teil von unserem Alltag wird und von Medien und vielleicht auch von Schulbildung irgendwann und so, dann kann ich halt irgendwie mich ein bisschen selbstbewusster bewegen. Ich weiß, welchen Gestaltungsspielraum ich habe. Und ich weiß, was ich darf. Viele Leute denken ja auch, ich darf gar nichts. Ich muss alles mit den Institutionen klären. Das darf nur der Bestatter. Das darf nur die Person. Und das würde ich gerne ändern. Und ich glaube, das kriegen wir nicht hin, indem wir den Tod immer nur als Sensenmann darstellen, sondern wir müssen den als was Natürliches in unserem Leben begreifen und dass das eben nichts ist, was uns erwischt, weil wir was Böses gemacht haben oder so, sondern es passiert uns allen und wir haben alle die Möglichkeit, in irgendeiner Form unseren Umgang damit zu beeinflussen. So, selbst wenn es was Schlimmes ist. Und das habe ich halt einfach in meinem Alltag schon so oft gesehen, dass sogar wenn was Unvorstellbares passiert ist, wie zum Beispiel das Kind stirbt bei der Geburt und die Mutter begeht danach Suizid, ja, wenn du sowas begleitest, so, dann denkst du auch, so, was sollen wir denn damit jetzt machen? Wie können wir da jetzt irgendwie helfen und besser machen? Und dann merkst du aber, wenn dieser Vater, der übrig geblieben ist sozusagen, dann sich selbst einbringt, verabschiedet, wäscht, kleidet, Rituale findet, vielleicht sogar den Sarg zimmert, dann merkst du, okay, sogar in dieser Situation ist ein Umgang möglich, der trotz allem Schrecklichen das vielleicht eine Spur persönlicher macht, sodass du das hinterher besser verarbeiten kannst. So. Und aber ich möchte niemandem absprechen, dass Verluste schlimm sind und dass der Tod wirklich grausam sein kann.
Ja. Das sind schöne Rituale. Ich habe das auch nicht gewusst, dass du selber zum Beispiel den Sarg machen kannst, man kennt das sowieso nicht, aber es ist eine schöne Vorstellung, gell, wenn du sagst, okay, ich mache den jetzt selber. Oder die Urne selber töpfern kannst oder so, gell? Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst, dass sowas geht überhaupt.
Genau. Und da kannst du dich ja begleiten lassen, wenn du selbst gar nicht die Kraft hast in dem Moment und du weißt schon, da gibt's jemanden, der das macht, dann kannst du dich begleiten lassen und dir eben selber Ausdruck verschaffen darüber.
Schöner Gedanke, ja. Nun, jetzt die spannende Frage. wenn jetzt gibt, ist ja auch oftmals der Fall, dass ein Sterbender zu dir kommt, der dann sagt, okay, ich habe jetzt ein Zeitfenster bekommen von XY und möchte mit euch den Weg zu Ende gehen.
Ja, das haben wir schon, ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass das sehr unterschiedlich ist, also wie da auch die Vorstellungen sind.
Ja.
Was sind da so die meisten oder was ist so das meiste, was sich die Menschen in ihren letzten Tagen, Wochen wünschen?
Werbung. Biogena Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, reine Substanzen, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogena Wissenschaftsteams aus. Diese Präparate sind sehr gut verträglich. Auch bei langfristiger Verwendung gewährleisten sie eine hohe Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe und erzielen nachgewiesene ernährungspsychologische Wirkungen. Speziell entwickelte Self-Care-Treatments in Form von Paketen können Sie in unserem Alpha Tower Health Resort während Ihres Aufenthaltes zubuchen und kommen in den Genuss hochwertigster Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mehr dazu auf unserer Website www.alphatauern.at. Werbung Ende.
Ja, also es sind schon nochmal so diese Zusammenkünfte mit wichtigen Personen, die eine Rolle spielen. Also nochmal Gespräche, die stattfinden müssen, damit gefühlt irgendwie auch so ein Teil losgelassen werden kann. Viele wünschen sich so eine Art Moderation von solchen Zusammenkünften, auch um so aus familiären Dynamiken vielleicht auch rauszukommen. Ein Konflikt vielleicht auch mit im Raum steht. Oder wenn man sich das allein nicht zutraut, weil es irgendwie so, ja, weil es einem eben so bevorsteht, dieses Gespräch zu führen.
Und auch emotional ist, oder? Ich meine, das ist ja auch
genau. Kopfkessel. Ja, total. Und dann eben auch so Dinge wie, was möchte ich, also wie kann ich meine Dinge ordnen? Also wie kann ich irgendwie das, was ich habe, auch sinnig übergeben, wer soll was bekommen und was sollen die Botschaften sein, die ich eben auch hinterlassen möchte, zum Beispiel auch wenn ich jetzt Kinder habe, die noch nicht so alt sind, möchte ich irgendwie Dinge hinterlassen für ihren 18. Geburtstag oder wenn sie mal heiraten oder so, solche Dinge begegnen uns auch öfter.
Vorschreiben, oder?
Genau.
Okay.
Also so, was kann ich für die Nachwelt hinterlassen, dass ich eben weiterhin eine Rolle spiele, auch wenn ich nicht mehr da bin. Und dann natürlich schon auch so dieses ganze Thema Selbstbestimmung am Lebensende wird auch irgendwie immer stärker. Also wie kann ich vielleicht auch das mit beeinflussen, dass ich auf eine würdevolle Art und Weise gehe. Dazu erreichen uns auch immer mehr Fragen und Vorstellungen. Und das ist natürlich in Deutschland immer noch auch ein sehr heikles Thema. Also aber eben zumindest diese Gespräche führen zu dürfen, finde ich, ist schon mal ein großer Schritt, also dass man damit nicht alleine ist. Ja, und dann schon auch irgendwie so dieses Thema, gerade von alleinstehenden Personen, wie kann ich denn sicher gehen, dass die Dinge auch in meinem Sinne umgesetzt werden? Also wer soll davon eigentlich erfahren und wie kann ich Sorge tragen, dass in meinem Sinne gehandelt wird und das nicht einfach vergessen wird. Ja, also es sind sehr, sehr vielfältige Themen, würde ich sagen. Und man merkt schon, wenn Menschen da sind, die in einem akuteren Prozess sind und die vielleicht wirklich nur noch wenig Zeit haben und die teilweise auch noch zu unseren Veranstaltungen kommen, einfach weil es sie interessiert oder sie die Gemeinschaft schätzen, ist es schon eine sehr andere Stimmung im Raum. Also dadurch, dass man weiß, die Prioritäten verändern sich so sehr, ob man jetzt ein Jahr, einen Monat oder einen Tag hat. Wenn du ein Jahr hast und das sicher weißt, dann wirst du vielleicht noch mal ein paar Dinge regeln und wirst noch mal andere Dinge machen, als wenn du nur noch einen Monat hast und vielleicht dann nur noch mal ans Meer fährst und alle deine Lieben noch mal versammelst oder einfach nur oder am letzten Tag vielleicht einfach nur noch in Ruhe zu Hause sein möchtest oder so. Also das ist, ich finde, das kreiert so eine andere Dringlichkeit für alle, die mit im Raum sind, sich zu überlegen, wie wäre es bei mir und Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Und was mache ich vielleicht auch jetzt gerade, was überhaupt nichts mit meinen Prioritäten im Leben zu tun hat? Und wie kann ich das vielleicht auch angleichen, dass ich noch genügend Zeit habe, das Leben zu leben, was ich auch leben will? So, ne?
Das ist jetzt ein Punkt, wo ich einhaken möchte. Was ist aus deiner, eurer Erfahrung raus das Häufigste, was die Sterbenden sagen, was sie gerne getan hätten? Verpasste Träume, Fehlentscheidungen oder Wünsche, wo man sagt, so, und jetzt kann ich nicht mehr. Aber hätte ich so nach dem Motto, dem Schulfreund meine Liebe gestanden. Aber gibt es,
ja.
Kurzer Zusammenhang, wir haben auch unsere Großmutter verloren, die war dement, ist im Altersheim gewesen und da haben wir damals auch die Pflegerinnen und Pfleger gefragt, was denn so die größten Sorgen der Menschen sind, jetzt nicht auf der Demenzstation, sondern auf den anderen Stationen. Und da war das schon sehr überraschend und man bekommt dann einen völlig anderen Blick auf das Leben.
Ja, total.
Was ist da eure Erfahrung? Was sind so die verpassten Träume und oder Fehlentscheidungen?
Ja, also ich glaube, das, was ich am häufigsten höre, ist dieses, hätte ich mal weniger drauf gegeben, was die anderen denken. Ja, das ist, glaube ich, so das, was ich, und das ist auch was ich mir selber sehr hinter die Ohren schreiben muss, weil es ist so, ne, so, was ist wirklich das, was du in deinem Innersten vom Leben möchtest, so, und das ist so schwierig, sich davon unabhängig zu machen, was die anderen für Erwartungen an einen haben und was man, ne, also so, das, was Jung, glaube ich, als, also der hat das ja unterteilt in zwei Geister, die man in sich trägt. Einmal so dieser innere, tiefe Geist und einmal dieser Geist der Zeit, wie er es, glaube ich, genannt hat, wo man eben einfach versucht, was darzustellen, ne, irgendwie in den Augen der Eltern ein erfolgreiches Leben zu führen, für den Partner attraktiv zu bleiben, eine gute Mutter zu sein, erfolgreich im Job zu sein und so weiter. Und das sind natürlich auch alles total, also das sind verständliche Ziele, so, die einen bestimmt auch teilweise glücklich machen. Aber was willst du als Seelenwesen wirklich in deinem Leben so? Was macht dich glücklich? Ne? Also und wo hast du deine größte Zufriedenheit und dein Flow, und darauf halt mehr zu hören, glaube ich, weil das ist das, was dir vielleicht am Ende des Lebens dann auch das Gefühl gibt von, dieses Leben hast du gut gelebt, ne? Ja.
Ja, das ist schon, ich finde auch, weil wenn du jetzt am Ende deiner Zeit angekommen bist und dein Leben reflektierst, wäre es doch unglaublich schön und wünschenswert, dass du sagst, okay, ich würde dieses Leben nochmal leben. Anstatt zu sagen, ach Mensch, hätte ich doch. Wir haben noch einen wunderbaren Podcast schon mal gehabt, wo eine Dame mit, glaube ich, 40 war sie, nochmal ein Medizinstudium gemacht hat und ihr Umkreis gesagt hat, Familie, hey, du bist 40, was soll das jetzt? Und. Ja. Und dann hat sie mit 56 oder was einen Podcast gemacht und hat gesagt, na, jetzt arbeite ich fast 10 Jahre in dem Beruf schon. Und bin erst Ende 50, muss noch 10 Jahre. Das finde ich so toll, dass man wirklich irgendwie Reißaus aus dem Leben nimmt und sagt, so, zack, und jetzt bin ich dran. Und nicht sagen, ah, jetzt bin ich schon 40, was soll ich jetzt noch machen?
Ja, absolut. Meine Mutter ist auch, die ist mit 60 Drehbuchautorin geworden und hat da eigentlich ihre wahre Berufung nochmal gefunden. Also unterschreibe ich total.
Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dann am Ende auch sagen kann, okay, ich habe das richtig gemacht und nicht immer das, was die anderen gesagt haben und wie darüber geredet wird.
Ja, oftmals wird das,
so das. Man ist eh schon 40, 50, da ist das Leben eh schon.
Also
und dann fangen, man hört immer wieder, ja, und dann fangen die Wehwehchen an.
Ja.
Wenn man alt wird.
Ja.
Das ist immer so, wollte ich nicht aufs Alt werden, dann fangen die Wehwehchen an.
Ja. Mein Kollege sagt immer, weil man, es gibt ja diesen Begriff der Midlife-Crisis zur Lebensmitte. Und mein Kollege sagt immer, es ist die Midlife-Chance. Also du hast quasi zur Mitte des Lebens nochmal die Chance, wirklich, also und auch später, aber dieses Bilanzziehen, das wirklich zu machen, so ist, fällt aktuell die Bilanz deines Lebens positiv aus Möchtest du so weitermachen und kannst du, wenn du das Leben vom Ende denkst, also dich auf deinem Sterbebett quasi siehst, kannst du dann sagen so, ja, das ist gut gelaufen, trotz aller Höhen und Tiefen bin ich damit d'accord und kann ich so friedlich gehen? Oder musst du nochmal was austarieren und wirklich eine große Veränderung vornehmen? Und das kann man zum Beispiel durch eine Todesmeditation in meinen Augen machen, dieses Bilanzziehen, dass man merkt so, fühlt sich das gut an, auf diesem Sterbebett zu liegen, mit in hoffentlich erst 40 Jahren? Oder kriege ich Beklemmungen, weil ich das Gefühl habe, ich lebe nicht das Leben, was ich leben sollte? So.
Ja.
Ja, genau.
Ja, ich kann mir das wunderbar vorstellen. Also das ist...
Was, am Sterbebett zu liegen, dass du denkst...
Und so? Ja. Also schon, ich denke oft so an, wenn ich dann vielleicht hoffentlich alt bin und dann zurückdenke und also, aber das kann auch Tiefen hervorrufen, ne? Weil dann denkt man sich, oh Mann, also da gehört unglaublich viel Mut dazu, dann auch zu sagen, jetzt mache ich das, ne? Und das sind schon Entscheidungen, das ist wirklich nicht einfach. Aber ich finde es super mit den Todesmeditationen, also das ist sicher eine wahnsinnig große Hilfe.
Aber es ist auch, im Buch steht da irgendwas drinnen über Rituale und Übungen, was man machen kann. Welche Rituale oder Übungen gibt es da dafür?
Ja, also wir waren jetzt eigentlich gedanklich schon so auf dem Weg dahin, ne? Also man kann zum Beispiel zeichnen oder was auch immer man für ein Typ ist. Es hilft wirklich, sich die Dinge zu vergegenwärtigen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, was würde ich tun, wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte? Was würde ich tun, wenn ich nur noch einen Monat hätte, einen Tag? Dann schaust du an, wie sich wirklich deine Prioritäten verschieben, verändern. Oder du kannst dir sagen, wie würde der Tag aussehen? Kannst du auch ein Bild malen? Also wie von deinem idealen letzten Tag? Wäre das irgendwie am Meer und du hörst irgendwie so in der Ferne vielleicht Geschirr klappern und irgendwie leise Musik und du hast alle deine Freunde und Familie oder würdest du ganz alleine sein oder mit deinem Tier oder was auch immer. Und so einfach irgendwie so ein körperliches Gefühl dafür entwickeln und zu schauen, was müsste sein, damit dieser Ort und auch dieser Tag sich für mich tröstlich anfühlt, dass ich gut Abschied nehmen kann. Und wer wäre da? Wer würde um mich herumstehen? Und diese Namen auch aufschreiben und vielleicht auch aufschreiben, was hättest du diesen Leuten zu sagen? So, wofür bist du ihnen dankbar? Wie haben sie dich geprägt? Was waren die Konflikte, die du mit ihnen hattest? Gibt es vielleicht einen großen Konflikt, den du noch zu klären hättest, damit sie da sein können? Oder würdest du sie eigentlich eher ausladen, gefühlt? Ne? Und das hilft dir so ein bisschen, deinen Blick zu schärfen für diese Dinge am Lebensende aus deiner aktuellen Perspektive. Und das kannst du durch ganz einfache Übungen eigentlich so kultivieren. Und das kann man zum Beispiel nach einer Meditation gut machen, wenn man eh schon in diesem Mindset ist. Einfach ein paar Sachen aufschreiben und dann auch gucken, wie sich das über die Jahre verändert. Hilft dir sehr hinterher, deine Dinge irgendwie entsprechend vorzubereiten.
Ich glaube, ich war da jetzt total überfordert, wenn ich diese
musst du erst die Meditation machen.
Ja, wahrscheinlich.
Also,
genau,
anschließend. Ich gar nicht dran.
Also ich bin schon völlig in meinen Gedanken versunken gewesen. Ich war gerade schon abwesend. Ja.
Nein,
ich
nicht.
Das ist ein gutes Zeichen. Ist super.
Ich kann euch so ein konkretes Beispiel mal sagen. Also ich habe zu Corona, wir haben in Italien gewohnt in der Zeit und ich war sehr abgeschnitten von meiner Familie und meinen Freunden in Berlin. Und ich habe so eine Todesmeditation gemacht in der Zeit und habe da eben durch verschiedene Sachen versucht, mich darauf vorzubereiten. Also erstmal so ein paar Dinge, Lebewohl zu sagen und auch so meine Beziehungen im Leben und so. Und dann habe ich meine Abschiedsrede geschrieben quasi. Also das habe ich mit einer Freundin zusammen gemacht. Wir haben das beide gemacht und haben uns das auch gegenseitig vorgelesen, was wirklich relativ... Das war sehr effektiv, das zu hören, so, ne? Weil man dann nochmal anders in diesen Moment reinkommt. Und ich habe einfach gemerkt, natürlich auch geprägt von diesem Heimweh und Vermissungen irgendwie so in der Zeit, was mir eben diese Menschen bedeuten und Danach habe ich dann wirklich auch gedacht, so, wieso warte ich denn jetzt, bis ich tot bin, ne? Und die das vielleicht nie erfahren. Und dann habe ich in der Woche nach der Meditation die angerufen und habe denen das gesagt, dass ich das gemacht habe und was sie mir bedeuten. Und davon habe ich eine unglaubliche Leichtigkeit gehabt und so für 2-3 Wochen, wo ich mich wirklich unglaublich befreit gefühlt habe von diesem Gefühl von, also ich habe mich wirklich gefühlt eine Zeit lang, als könnte ich in Frieden gehen, weil ich alles Wichtige gesagt hatte. Und das fühlt sich vielleicht erstmal ein bisschen absurd an, der Gedanke, aber je mehr man das macht oder je ernsthafter man sich einmal in so eine Situation reinbegibt, umso natürlicher wirkt es und umso schöner sind die Effekte auf das Leben. Also ich kann es wirklich nur empfehlen.
Ja, auf jeden Fall.
Mal schauen.
Wow, ja, es ist schon, es sind schon ganz, ganz große Themen des Lebens.
Ja, aber es sind Themen, auf da denkt man überhaupt nicht dran. Man
ja, natürlich, denkt, weil man denkt, man kommt in die Schule, dann Ausbildung, was mache ich für einen Beruf oder gehe ich studieren, dann muss ich das fertig machen, dann mache ich, es gibt uns selbst, ne, dann Führerschein und zack, und dann den Beruf machen und Karriere machen und Geld verdienen und Familie gründen und Kinder und irgendwann, man hat ja gar keine Zeit, über sowas nachzudenken. Aber das sind die wirklich großen Fragen des Lebens, die man sich schon früh stellen sollte, um sein Leben so zu gestalten.
Ja, aber was ich sagen wollte, mir war nicht bewusst, dass es Meditation darüber gibt, dass man Rituale machen kann, Übungen. Das war mir nicht bewusst.
Stimmt, ja.
Ich glaube,
auf jeden Fall.
Ich hoffe, dass das ganz viele anhören, die was jetzt wissen, okay, ich bin jetzt in so einer Situation oder ich habe jetzt sowas in der Familie oder wie auch immer und kann da was mitnehmen daraus oder sich auch das Buch kaufen oder wie auch immer, dass man sich da leichter tut.
Absolut.
Das weiß man eigentlich nicht.
Absolut.
Das ist, für mich war das echt unwissend. Also ich hab das nicht gewusst.
Wenn man jetzt annimmt, okay, jetzt ist derjenige verstorben, wie arbeitest du dann mit den Angehörigen, damit, wie sagt man, der Tod leichter verstanden wird oder vielleicht akzeptiert wird?
Zurückfinden.
Also auch da gibt es natürlich jetzt irgendwie so nicht den einen Weg. Den einen hilft es total, die Person nochmal zu sehen. Für die anderen kommt es gar nicht in Frage. Also für mich ist es immer ganz wichtig, dass die Leute einfach auf ihre eigenen Instinkte hören dürfen und nicht bevormundet werden von irgendeiner Vorstellung. So, ne?
Kein Schema A.
Genau. Und das ist in unserer Branche leider zu oft der Fall, dass die Menschen irgendwie einen Ansatz haben und der muss dann für alle passen. Und ich finde, das ist einfach super individuell. Meistens hat man schon das richtige Bauchgefühl, was einem jetzt gut tut oder nicht. So. Und man muss sich bloß danach verhalten dürfen. Ne? Was ich halt auf jeden Fall immer gerne mache, ist, dass wenn was passiert ist und wir eben dazugeholt werden, dass wir dann eben wirklich fragen, wobei möchtest du dabei sein und wirklich auch sagen, was genau passiert und welche Schritte da sind, wo man sich selbst beteiligen kann, wenn man möchte. Weil das ist ein großes Problem, zumindest in Deutschland, dass man diese Fragen gar nicht gestellt bekommt. Es wird einem nicht gesagt, du kannst bei der Versorgung dabei sein und so weiter. Und ich hätte im Nachhinein bei meiner Oma das zum Beispiel total gerne gemacht, aber ich wusste es nicht, dass das passiert. Stimmt. Und das ist so eine ganz große Motivation von mir, dass ich den Leuten das Wissen geben möchte und ihnen dann freistellen will, was sie machen wollen und das dann mit ihnen gemeinsam eben umsetze. Und ob das jetzt irgendwie so nochmal eine Aufbahrung zu Hause ist oder eine begleitete Versorgung bei uns im Bestattungsunternehmen oder ob das dann ein Trauerritual ist mit Freunden bei uns im Space oder in der Natur, das kann super unterschiedlich sein. Es kann auch einfach nur eine stille Andacht für einen alleine sein, ohne großes Brimborium drumherum. Aber einfach, dass man das Gefühl hat, man hat jetzt einen Moment gehabt, wo man es wirklich an sich ranlassen konnte unter den Bedingungen, die einem gut tun. So.
Ja.
Ja.
Also, ja.
Das Abschied nehmen, das haben wir auch gehabt. Also bei unserer Mutter war es so, da waren wir noch im Krankenhaus. Also wir waren die letzten Stunden dort, bis sie uns dann gesagt hat, wir sollten jetzt heimfahren. Also sie wollte nicht, glaube ich, dass wir dabei sind, wenn sie dann wirklich stirbt. Also das wollte sie nicht. Aber das Abschied nehmen und noch einmal, okay, das hilft im Nachhinein schon. Ja? Auch bei unserem Papa war das so, also der war dann leider, ist schon verstorben gewesen. Wir waren dann noch eine Stunde bei ihm danach und haben da halt Abschied genommen. War auch gut, muss ich sagen, für die Verarbeitung danach. Mhm. Aber dass man zum Beispiel war, wie dann in der Bestatter gekommen ist, haben wir gedacht, okay, vielleicht ziehen die Hose an oder irgendwie. Und die haben gesagt, nein, wir machen das, du kannst runtergehen.
Mhm, ja, genau, das meine also, ich.
Ich habe gar nicht gewusst, dass man da dabei sein kann. Dass man das ja. darf.
Und für euch hätte es sich wahrscheinlich natürlich angefühlt in dem Moment, oder? Ja. So, ja.
Also, ich habe mir dann gedacht, vielleicht so.
Einfach mit eingebunden werden. Ja, genau. Ich meine, es ist dann genau. so: Deckel zu, Deckel drauf und zu ist. Ja. Also, das ja. ist so hart, wie es klingt, ja. aber es ist so. Ne?
Genau. Genau das, also ich denke mir auch immer, also wenn wir zum Beispiel eine Versorgung haben von jemandem und wir dann wirklich den Deckel zumachen, dann haben wir ja den letzten Blick auf diese Person.
Genau.
Und das ist eine große Ehre, wenn das so ist, aber ich denke mir dann auch ganz oft, wäre es nicht schön gewesen, wenn jemand aus der Familie oder dem Freundeskreis den letzten Blick gehabt hätte. So, ne? Und dafür muss man es ja auch erstmal wissen, dass das überhaupt möglich
richtig.
Ist.
Richtig, ja. genau. richtig. Ja. Vor allem, es ist so in, also es war jetzt bei, es ist ja so viel los, wenn es passiert, ne? Also ja. der Mechanismus startet, man muss einen Bestatter rufen, man muss das klären, das klären, das klären. Ne? Man muss die Patterzettel machen und informieren und
ist ein Stress.
Ja, es ist echt Stress. Den Pfarrer suchen, wenn wir jetzt je nach Religion oder einfach die Beerdigung dann organisieren. Also es ist richtig Stress. Und ja. dann, zack, kommt die Ruhe. Und ja. dann fällt man.
Ja, und dann ruft auch niemand mehr an, ne? In vielen genau, Fällen. Genau. Man hat diese Stunde, wenn man Glück hat, auf dem Friedhof und dann ja. Danach gehen alle nach Hause und man sitzt da.
Ja. Und dann kommt die Ohnmacht eigentlich, ne? Weil ja. dann alle kondolieren und dann ist vorbei und dann ist es ruhig vorbei. Und dann kommt die Ruhe und dann ja. geht's richtig los. Und hier eine Begleitung zu finden, finde ich unglaublich toll. Also das ist wirklich schön.
Und das ist auch genau eine Motivation von der Arbeit, weil du hast ganz oft den Fall, dass eine Sterbebegleitung, wenn du sie in Anspruch nimmst, eine gute sein kann. Im Hospiz zum Beispiel ist ja die Begleitung im großen Fall, also im Groß, das ist toll. Auch was palliativ passiert oder auch bei Homecare, letzte Hilfe, unglaublich schöne Angebote, von denen man natürlich auch wissen muss. Und dann kommt so ein Bruch, ne? Dann kommt oft ein Bestattungsunternehmen ins Spiel, was vielleicht auch kulturell gar nicht dazu passt oder dann hast du eine ganz andere Taktung, das Bett muss neu belegt werden auf der Station, dann das Bestattungsunternehmen holt ab, du bist dann nicht mehr richtig angebunden und dann sitzt du da so, ne? Und dann kommen irgendwann irgendwelche unabhängigen Trauerbegleitungsangebote, die du dir aber auch selber recherchieren musst, wo du auch wieder Kraft aufwenden musst, wo du erstmal jemanden finden musst, der zu dir passt und so weiter.
Genau. Ja.
Und das ist genau, was wir halt auch ändern möchten, dass diese Phasen nochmal besser ineinander übergehen, dass du ja. weißt, da ist eine Gruppe von Menschen, mit denen kannst du ganz gut, du lernst sie kennen und dann wirst du aber auch gefühlt nicht mehr aus der Hand gegeben, sondern dann kriegst du alles aus so einer harmonischeren Welt, nicht irgendwie drei verschiedene Universen gefühlt, wo du dich jedes Mal wieder neu zurechtfinden musst.
Ja. Oder der Stress immer so, es muss in einer Woche jetzt sein, so die Beerdigung.
Genau.
Ist so, boah.
Das ist ja auch oft gar nicht nötig. Also gerade wenn zum Beispiel auch, wenn eingeäschert wird, hat man ja zum Beispiel auch ziemlich viel Zeit, ja. wenn der Schritt erstmal gemacht ist. Wissen ja auch viele nicht, dass man sich dann für die Zeremonie eigentlich Zeit lassen kann. Ne? Und dass man auch nicht als erstes den Hörer in die Hand nehmen muss, wenn jemand gestorben ist, dass man sich auch erstmal vielleicht ans Bett setzen kann und erstmal so das auf sich wirken lassen kann.
Genau.
Und dass man auch Zeit hat, eine Person zu Hause zu behalten, wenn man das möchte. Das sind ja alles so Sachen, die haben wir nicht verinnerlicht. Wir denken, oh, da ist jemand tot und jetzt aber schnell, so Polizei, so nach dem Motto. Und das ist was wir halt auch neu lernen dürfen, so glaube ich gesellschaftlich, dass wir dann nicht in Panik verfallen, sondern so uns auch so fühlen, dass es natürlich ist, was da passiert.
Da freuen wir uns, einen Teil mit unserer Folge heute beitragen zu können.
Ja.
Jetzt zum Abschluss vielleicht, ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir das positiv beenden, aber vielleicht doch ein bisschen. Man hört ja auch immer wieder, dass es relativ lustige Begräbnisse, Beerdigungen gibt. Also ich kenne das von einem aus dem Bekanntenkreis, der hat eben niederschreiben lassen, keiner darf schwarz tragen, alle müssen bunt kommen und die Musik darf nicht zu Trauermusik sein, es muss flippige Musik sein und bitte lacht und hin und her, weil ich hatte ein erfülltes Leben und ich habe nichts ausgelassen und habe alles gemacht. Was waren da deine Erfahrungen? Gibt es irgendwo eine Erfahrung, wo du sagst, ja, das war tatsächlich auch spurpositiv?
Also, positiv waren ganz, ganz viele von den Begleitungen und Begegnungen, die wir hatten und auch die Abschiede, die wir mitgestaltet haben. Also wir haben ganz viel die Rückmeldung bekommen, oh, das war aber schön. Also so von eigentlich so als Überraschungsmoment, ne? Also, dass man irgendwie so bei aller Trauer eben auch was Schönes erlebt hatte. Vor allem hängt das damit zusammen, wenn man eine Person gefühlt wiedererkannt hat. Also, ich finde, dieses Gefühl von Verstörtsein nach Bestattungen ist ja dieses so war die Person doch gar nicht. So kenne ich die gar nicht, ne? Und dann gehen alle total desorientiert auseinander. Und wenn man das Gefühl hat, so, ah ja, genau, so, ich habe sie wiedererkannt, so war sie, dann kann man sich darum so gut vereinen und danach auch ein bisschen leichter auseinandergehen. Und es ist interessant, dass oft so der Charakter von Verstorbenen sichtbar wird. Also auch wenn die Humor hatten, dann genau. Zeigt sich das auch oft in den Trauerfeiern. Also, dass irgendwas passiert, was die Leute zum Lachen bringt. Also zum Beispiel, dass die Urne eine Spur zu schnell ins Grab pfeift oder sowas, ja. Und dann alle irgendwie kurz erschreckt sind und dann lachen müssen. Und dann hinterher irgendwie die Leute sich erzählen, ja, aber irgendwie war die immer zu schnell oder so. Und dann entsteht so ein Gefühl von Heiterkeit und das hat man ganz oft, dass so gefühlt der Charakter von der Person in der Beerdigung dann sichtbar wird. Und das kann sehr positiv und auch sehr heiter sein. Auf jeden Fall.
Ja. Schön.
Ja, schön.
Schöner Abschluss.
Vielen Dank für deine Zeit. Also ich bin jetzt oftmals schon ein bisschen weggetreten, glaube ich, gedanklich. Aber
schön, das freut mich zu hören.
Sehr, sehr spannend. Zum Abschluss haben wir ein paar kurze Fragen an dich und freuen uns über ein paar kurze Antworten.
Ja.
Was würdest du heute rückblickend anders machen?
Mir weniger Gedanken machen darüber, was andere von mir denken.
Was ist dein Lieblingsessen?
Alles, was mein Mann kocht.
Wow.
Schön. Cool. Und was ist dein Lieblingsurlaubsland oder wo kannst du am besten entspannen?
Ich glaube immer das Land, wo ich noch nie war.
Okay.
Aber ansonsten von den Klassikern Italien.
Schön, ja.
Ja, schön. Bella Italia. Schön.
Ganz klassisch.
Ja, liebe Charlotte, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute weiterhin. Ganz toll, was du da machst.
Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, mit euch zu quatschen.
Dankeschön.
Liebe Grüße nach Berlin. Ciao.
Ciao.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.